Unser nächstes Speakerwesen hier im Raum Meltdown heißt Duckling und wird uns über das Thema Nebenläufigkeit am Beispiel vom OpenVox-Server heute eine Präsentation halten. Auf jeden Fall großen Applaus und los geht's.
Hi, ich brauche vom Publikum nachher Feedback, ob die Sachen ankommen, wie ich sie erzähle. Ich fange an mit über diesen Vortrag, dann einen kleinen Crashkurs der Ruby-Syntax. Den brauchen wir, um die Nebenläufigkeit uns theoretisch anschauen zu können, weil wir uns nachher anschauen, was verschiedene Ruby-Interpreter daraus machen. Und nachdem wir wissen, wie das ist mit generellen Nebenläufigkeitskonzepten und konkret, wie Ruby das macht, schauen wir uns den OpenVox-Server an, wie der da das tut und was der da nicht gut tut und was da anders werden soll. Ich mache seit 2024 Ruby. Ich habe diesen Vortrag gehalten auf dem Configuration Management Camp von einem Publikum aus 40 Leuten, die alle so durchweg Ruby konnten und habe da schon den Schwerpunkt auf die Nebenläufigkeit gelegt, weil die Software hinten dran und die Paketierung nochmal ein ziemliches Nischenthema ist. Ich habe mich dann für die ICMP anmelden wollen und die Wintergalaktische Club Mate Party in Erlangen hat mir leider kein Ticket mehr rausgeben wollen. Was machst du, wenn du auf eine Konferenz willst, aber du kein Ticket bekommst? Du reichst den Vortrag ein. Der war zufällig gerade vorbereitet und hat jetzt nur noch den Schwerpunkt bekommen, dass wir noch über Syntax reden und den Anfang länger ausholen. Da müssen wir mal kurz ein paar Sachen vom Publikum durchgehen. Habt ihr schon mal Ruby benutzt? Habt ihr schon mal Golang benutzt? Ein Haskell vielleicht? Okay, aber Java Virtual Machine ist ein Begriff, oder? Schon mal Java debuggt in Produktion? J-Console? Schade. Wir schauen uns heute alles mal an, durch die Bank weg. Es könnte einen kleinen Knoten euren Kopf hinterlassen. Bitte gebt mir Kopfzeichen, ob ihr mir gedanklich folgen könnt. Also machen wir einen Crashkurs mit Ruby und der Ruby-Syntax. Wir steigen ein mit den Funktionsdefinitionen in Ruby, dann ganz konkret anonyme Funktionen und dann machen wir das mal an einem Beispiel für Arrays durch, damit klar ist, wie man das benutzt. Ich habe dafür eine Demo vorbereitet. Immer wenn hier Nummern auf der Präsentation auftauchen, ist das eine Demo, die mir sagt, wo ich eigentlich hin möchte. Also, eine Funktionsdefinition in Ruby. Einen Moment bitte. Beginnt üblicherweise mit den Positionsparametern. Hier habe ich einen, der heißt 1. Positionsparameter wie der 2 können Default-Werte haben. Dann gibt es noch beliebig viele optionale Funktionsparameter, hier der Stern mehr. Stern mehr heißt, egal wie viele Parameter du noch kriegst, pack die alle in dieses Array rein. Dann kommen die Keyword-Arguments, also Argument Stadt, Land und Fluss. Und dann kommen mit 2 Sternen abgetrennt noch viel, viel mehr Keyword-Arguments. Und hinten dran kommt ein sogenannter Block. Der Block ist sehr beliebt in Ruby. Das ist ein Funktionspointer. In Ruby ist es so beliebt, dass es auch nur 5 Varianten gibt, den Block zu erzeugen. Und wir gucken uns nach einem Beispiel, wie man die benutzt. Die mögliche Variante, wie man das aufrufen könnte, wäre entweder ich rufe es auf als Demo A, B, C, D. Dann haben wir nur die positionsbehafteten Parameter. Oder ich rufe es auf mit den Keyword-Parametern benannt. Schauen wir uns das konkret mal an. Entschuldigung. Diese Maus. Wir probieren es mit Touchpad. Das erste ist, dass wir sehen, wir haben aufgerufen auch auf A, B, C und D. Das A geht in den Parameter 1 rein, das B in die 2 und C und D zusammen bilden den Rest. Ich hätte es vielleicht richtig schreiben müssen. Für die funktionsbehafteten Parameter können wir die, für die Keyword-Arguments können wir die überschreiben. So, zurück zur Präsentation. Ich habe vorhin den Block erwähnt. Und den Block müssen wir uns an einem konkreten Beispiel anschauen. Nein, nein, nein. Bitte nochmal ohne die Maus. Yes. Ich hätte ganz gerne das vergrößert. Ich habe ja eine Funktion, die habe ich einfach nur Trampolin genannt, die nimmt zwei Pflichtparameter A und B und einen Block hinten dran. Der Block ist ein Funktionspointer. Den können wir am Ende aufrufen. Das machen wir hier in Zeile 4. Der Funktionspointer wird ausgeführt mit den Parametern A und B, sofern er vorhanden ist. Das ist so ein Ruby-typisches Ding, dass man ein if linksseitig schreiben kann oder rechtsseitig. Erstes Beispiel. Wir rufen Trampolin mit 5 und 6 auf. Und dann wird das 5 zum Parameter A und das 6 wird zum Parameter B. Alternative Aufrufweise ist die 1 für A, 2 für B und dann kommen die geschwungenen Klammern. Ich kann diesen Block nämlich innerhalb der runden Klammern übergeben oder ich kann ihn außerhalb übergeben. Und das ist der anonyme Funktionspointer. Der bekommt zwei Parameter übergeben. Die kann ich benennen oder ich kann es einfach sie als Unterstrich 1, Unterstrich 2 referenzieren. Ich habe das hier nochmal als anderes Beispiel, wie ich diesen anonymen Funktionspointer benutze. In Zeile 10 nehme ich das Trampolin und statt diesmal eine Klammer aufzumachen, habe ich nur der Verwirrung wegen das Schlüsselwort du verwendet. Das eröffnet mir auch den Funktionspointer. Da erwarte ich zwei Parameter, die reinkommen. Die nenne ich links und rechts. Als nächstes führe ich eine Addition durch. Ich rechne links plus rechts. Und jetzt ist so ein Ruby-typisches Ding. Das letzte Statement in einer Funktion ist automatisch der Return. Also wird das Ergebnis daraus zurückgegeben. Und dann ist der Funktionspointer zu Ende. Das gibt's nochmal in der Kurzschreibweise, auch mit dem Do-Block. Es ist in der Ruby-Syntax egal, ob ich die geschwungenen Klammern verwende oder die Blockschreibweise mit Do-End. Es ist immer der Funktionspointer, der Parameter übergeben bekommt. Das erste Mal führen wir es aus mit A5 und B6 und dann gibt es in Zeile 4 das Block given, das evaluiert zu false. Das zweite Mal führen wir die Zeile 8 aus mit Parameter 1 und Parameter 2 und wir geben einen Block mit. Deswegen gehen wir gedanklich in die Zeile 4, Block given, evaluiert zu true. Und dann wird dieser Block ausgeführt in Zeile 4, Block call mit den Parametern A und B. Was ich hier in Klammern habe, wird in diese Funktion hinten dran reingereicht und ausgeführt. Das Ganze haben wir nochmal gedanklich in Zeile 10, da haben wir 9 und 9 übergeben. Und im Output sehen wir, A und B werden bestückt mit 9, der Block ist vorhanden, er wird ausgeführt, kommt ein Wert raus. Dieses Funktionspointer-Ding ist in Ruby sehr beliebt und das werden wir heute bei einigen Beispielen benutzen. Ich mag euch theoretische Nebenläufigkeitskonzepte einführen. Dafür habe ich euch viel mitgebracht. Das eine sind Coroutinen. Ruby nennt sie Fibers, Haskell nennt sie Lazy Evaluation. Mir ist egal, wie ihr sie nennt, es ist für mich gedanklich das Gleiche. Das andere sind Prozesse. Da gibt es Kindprozesse in verschiedenen Varianten. Zum Beispiel welche, die durch Fork entstehen, durch expliziten Aufruf des Interpreters. Es gibt Threads und es gibt Actors. Was ich bei der Eingangsfrage nicht erwähnt hat, kann hier jemand den Unterschied zwischen Prozessen und Threads erklären? Okay, dann holen wir es nachher nach. Also, ich habe mir hier zurechtgelegt eine History, damit ich weiß, was ich euch demonstrieren wollte. Wenn ich tippe Ruby-E, dann kann ich hinten dran beliebigen Ruby-Code schreiben. In dem sehr konkreten Beispiel möchte ich euch vorführen einen Enumerator. Der hat eine Funktion namens produce. Wenn ihr nicht wisst, was das ist und wie es funktioniert, fragt ihr RI, den Ruby Index, Enumerator, Raute, Produce. Habe ich es richtig geschrieben? Enumerator. Enumerator Produce nimmt einen optionalen Initialwert. Wenn man den nicht mitgibt, wird er automatisch auf den Wert Nil gesetzt. Und hinten dran einen Block. Und den Block haben wir gerade gehabt. Der Block bekommt einen Parameter übergeben, der vorausgehende Wert, den Previous in der Reihe. Und er soll bitte anhand dieses Wertes den nächsten Wert berechnen. Machen wir das mal an einem sehr konkreten Beispiel. Ich hätte gerne einen Enumerator.produce. Ich fange an mit dem Wert 0. Und ich übergebe ihm einen Funktionspointer. Er kriegt einen vorhergehenden Wert, einen Previous, und soll bitte zurückgeben Previous plus 1. Könnt ihr euch soweit vorstellen? Damit habe ich einen Enumerator erzeugt, der mir eine endlose Liste generiert. Der Typ ist Enumerator. Und über diese Liste könnte ich jetzt zum Beispiel iterieren. Each nimmt auch gerne einen Funktionspointer und wir geben den Wert aus. Damit habe ich eine endlose Liste geschaffen. Trubi-Logik, zuerst der Enumerator ist der erste Funktionspointer, der nimmt den vorhergehenden Wert und errechnet den nächsten. Und der Each nimmt auch einen Funktionspointer und führt für jedes Element in dieser endlosen Liste aus Putz. So. Wir wollen weitermachen, dass wir den Enumerator, den wir geschaffen haben, auf lazy schalten. Das ändert intern einige Arbeitsweisen von so Funktionen wie zum Beispiel map und select, dass die jetzt plötzlich nebenläufig arbeiten. Wenn ich das Ganze durch einen Putz durchjage, kriegen wir den Typ davon. Wir haben jetzt einen Typ Enumerator lazy bekommen. Und auf dem kann ich zum Beispiel anwenden die Funktion map. Funktion map nimmt ein Array, eine Funktion und generiert ein Array. Ich bekomme ein Element und möchte das Ganze gern quadrieren. Relativ unspektakulär. Vielleicht machen wir was anderes. Wir nehmen daraus die ersten 10 Zahlen. Nochmal bitte, was first? Dafür habe ich meine History. Bitte nochmal? Habe ich ein each zu viel? Stimmt. Danke. Wir greifen daraus die ersten 10 raus. Und von denen führen wir dann aus das each. So, ihr könnt euch jetzt mittlerweile vorstellen, dass ich erstens eine endlose Liste nicht in den Arbeitsspeicher reinkriege. Und deshalb ist es technisch unmöglich, diese Liste zuerst zu generieren und anschließend die Map auszuführen. Diese Schritte passieren nacheinander. Ein Element wird erzeugt, dann läuft es in den Map hinein, wird dort verarbeitet, dann läuft es in den First hinein, dann in den Each und dann geht die Kette wieder von vorne los. Wir haben also hier gerade eine Nebenläufigkeit durch die Hintertür mit Coroutinen geschaffen. Die Sachen passieren nicht gleichzeitig, sondern werden nacheinander abgearbeitet. Falls euch das in Ruby zu unspektakulär ist, habe ich es nochmal in Haskell von meinen Haskell-Jüngern implementieren lassen. Es ist die gleiche Denkweise, dass wir in Haskell anfangen würden mit einer Liste. Die Liste hier sind 1 bis 5. Ich kann aber auch eine endlose Liste bauen, 1, Punkt, Punkt. Und auf dieser Liste kann ich nachher Funktionen ausführen. Zum Beispiel die Funktion Filter. Die Funktion odd nimmt mir ungerade Zahlen, damit kriege ich aus der Liste nur die ungeraden Zahlen raus. Und darauf könnte ich sowas ausführen wie die Zahl quadrieren. Gleiches Konzept. Die Dinge werden nacheinander ausgeführt und wirken deswegen nebenläufig. Wir nennen das Coroutine und Ruby ganz konkret nennt es Fibers. Haskell nennt es Lazy Evaluation. Gleiches Konzept, viele Namen. Für euch zur Unterhaltung, so stelle ich mir Lazy Evaluation vor. Wie kriegst du 3 Einkaufswagen durch das Einkaufszentrum geschoben, schiebst jeden Wagen einen Meter weiter, läufst zurück und schiebst sie nochmal weiter. Ungefähr so stelle ich mir Coroutinen vor. Dann kommen wir auf das andere Nebenläufigkeitsparadigma, und zwar auf Kindprozesse. Ein Hinweis sagt 3, ich hätte gern die 5. Um ein bisschen CPU-Last zu erzeugen. Haben hier eine Funktion, die habe ich Crunch genannt, und wir verbrennen einfach auf dem Laptop 2 Sekunden CPU-Zeit, indem wir 40 Millionen mal eine Quadratwurzel ziehen. Hier habe ich ein Array in Zeile 9. Wir bauen die Liste 1 bis 10, wandeln die in ein Array um. Und dann gibt es eine Ruby-Library, die heißt Parallelen. Und die macht Folgendes. Die nimmt dieses Array, schneidet das in mehrere Segmente, erzeugt von jedem Segment Kopien. Erzeugt dann Kindprozesse, gibt jedem Kindprozess ein eigenes Schnipsel der Kopie mit. Also jeder Kindprozess bekommt ein anderes Segment, berechnet sein Ergebnis und reicht es per Socket zurück. Die Magie von Parallel sind wesentlich 3 Zeilen für den Aufruf und 700 Zeilen für das Setup über verschiedene Betriebssysteme hinweg. Dafür brauche ich bitte nochmal meine History. Wir rufen auf Ruby und inkludieren damit extra Fahrt die Library für Parallel. Und wenn ihr jetzt mal einen Blick auf die Ausgabe von Top werft, könnt ihr das Ganze bei der Arbeit sehen. Wir brauchen das. Ihr seht hier, dass mehrere Prozesse gestartet werden, die alle CPU-Zeit verbrauchen. Aber vielleicht ein bisschen schnell machen wir es nochmal. Und damit kriegt man, indem man die Arbeit in mehrere Segmente schneidet, mehrere Kindprozesse startet, Sachen zeitgleich abgearbeitet. Das Schneiden und Ergebnis zusammenführen braucht natürlich auch Arbeitszeit. Auch dafür wieder eine Visualisierung. Keiner garantiert euch, dass eure Warteschlange die schnellste ist, aber mehrere Schlangen, mehr Durchsatz. Wir kommen zum Thema Threads. Den Thread muss ich an der Stelle mal sinnvoll einleiten mit, wir haben gerade einen Prozess gesehen, ein Prozess hat einen eigenen Speicher, hat einen eigenen Execution Pointer, hat einen Stack, wo er gerade steht. Ein Thread hat sehr viel davon, er teilt sich nämlich den Speicher mit benachbarten Threads. Ich hätte ganz gerne das Thread Crunch, Crunch, Crunch. Ich habe da mein Programmchen geschrieben. Das müssen wir jetzt mal systematisch durchgehen. Wir haben wieder die Funktion Crunch, die uns beliebig viel CPU-Zeit verbrennt. Und wir parsen diesmal die Argumente, die wir übergeben. Wir akzeptieren das Argument gar nichts oder das Argument Thread oder Rektor. Rektoren sprechen wir nachher durch. Und werden dann Folgendes machen. Wir werden kräftig CPU-Zeit verbrennen. Und zwar, entweder führen wir das Programm nacheinander mehrmals aus, count.times ist die einfache Variante eines Ruby-Loops, oder wir erzeugen eine Liste von Threads und starten die. Ihr habt das in der Eingangsdemo gesehen, dass ich Funktionspointer erzeugen kann und für Threads mache ich genau das. Und ich werde euch nachher das Beispiel nochmal zeigen mit dem Subelement Rector. Das ist der Ruby Actor. Das ist die Gegenimplementierung zu Thread. Also, habe ich deine History. Wenn ich das Programm Single-Threaded linear ausführe, brauche ich dafür an Strom angeschlossen ungefähr 2 Sekunden. Wenn ich das 10-mal nacheinander mache, würdet ihr was erwarten? Im Wesentlichen das 10-fache davon. Das war jetzt keine deutliche Beschleunigung. Wenn ich mal schaue, wie schnell dieser PC könnte, habe ich hier im Wesentlichen, man sieht es nicht so gut, 16 Kerne und 60 GB Arbeitsspeicher. Also das Gerät könnte deutlich schneller, wenn die Implementierung mitspielen würde. Ich habe die Möglichkeit, über den Ruby-Versionsmanager mehrere Ruby-Versionen auszuwählen. Da kommen wir nachher drauf. Nochmal zurück zur Demo. Ich hätte ganz gerne RVM Ruby 4 Ich kann hier on the fly Ruby-Versionen austauschen. Das ist ein MRI-Ruby, den erkläre ich weiter hinten. Dann könnte ich ein JRuby minus 10 haben. RVM-List. Und wenn ich dieses Programm mit Threads ausführe, crunch mit dem Parameter Thread und 10 Stück, crunch.rb, du, Ruby Interpreter, Programmname, Parameter. Dann seht ihr, dass auf dem Ruby-Interpreter, den wir gerade nutzen, mit dem Namen Ruby 4, die Threads nacheinander ausgeführt werden und gar nicht zeitgleich starten. Wenn ich das währenddessen auf einem JRuby 10, lässt ihr mir das jetzt zu, RVM List. Dann seht ihr, dass auf dem Java Ruby die Threads alle durcheinander ausgeführt werden und dass ihre Reihenfolge gar nicht garantiert ist und dass die Software wesentlich schneller läuft. Das heißt, in der Handhabung von Threads unterscheiden sich das Ruby 4 und das Java Ruby an irgendeiner entscheidenden Stelle. Visualisierung für Threads. Ihr habt einen gemeinsamen Speicherbereich. Ihr habt mehrere Dinge, die gleichzeitig ausführen. Das kann schneller laufen, das kann auch zu schlimmen gegenseitigen Verletzungen führen. Threads sind dafür bekannt, wie sich Leute damit verletzt haben. Ich will über Rectors reden, das Gegenmodell zu Threads. Die Idee kommt aus dem Jahr 1970, damals gab es noch keine Multicore-Architekturen. Man hat sich einfach gedacht, ich habe da im PC mehrere Recheneinheiten, ich habe einen CPU, ich habe eine Netzwerkkarte und die haben doch beide im Wesentlichen die Fähigkeit zu rechnen. Und die können beide ihr eigenes Ding machen, die laufen die ganze Zeit und ich habe zwischen beiden ein Bussystem, wo die Nachrichten schicken können. Lass uns doch so Compute machen. Und die Idee, die ihr jetzt sehen werdet bei dem Actor, Actor, Golang nennt sie Goroutines, Ruby nennt sie Rectors, die Ruby Actors ist, du hast so Dinge wie einen Thread, aber die starten mit einem leeren Scope, das heißt, die sehen keine umliegenden Variablen, du kannst bei der Erstellung Variablen mitgeben, wenn du nach der Erstellung noch Daten reingeben möchtest, musst du das per Nachrichtenwarteschlange tun. Wenn du Daten rausholen möchtest, musst du das ebenfalls per Nachrichtenwarteschlange tun. Ich habe da mal konkret aus pädagogischen Gründen ein Beispiel implementiert. Und zwar werden wir Wörter zählen in einer Datei. Die Idee, wie das Programm aufgerufen wird, ist, ich starte das Programm und gebe auf der Kommandozeile mehrere Dateinamen mit. Jede von diesen Dateien kann nebenläufig abgearbeitet werden. Das heißt, für jeden Dateinamen starte ich einen neuen Rektor und lasse das zählen. Ich hätte ganz gerne das geschlossen. Das auch. Gehen wir den Code mal gemeinsam durch, wie wir Wörter zählen wollen in nebenläufig. In Zeile 1, also wir müssen jetzt zwei Sachen getrennt voneinander denken. Das eine ist, wir haben ein Hauptprogramm, das ist dafür verantwortlich, die Nebenläufigkeit zu starten und nachher die Ergebnisse einzusammeln. Und wir haben mehrere Dinge, die nebenläufig ablaufen, die wir dann in Teil 2 betrachten werden. Im Hauptprogramm beginnen wir in Zeile 1, dass wir einen Hash bauen. Der wird nachher die Wörter halten, welches Wort kam vor und wie oft kam das Wort vor. Dann haben wir gesagt, dass die Rektors miteinander kommunizieren können müssen. Dafür haben wir die Nachrichtenwarteschlangen. Golang nennt sie Channels, Ruby nennt sie Ports. Port ist die Nachrichtenwarteschlange. Wir starten mit einer Liste von Nachrichtenwarteschlangen, die ist leer in Zeile 2. Anschließend iterieren wir über die Argumente, die wir der Software mitgeben. Also ich will ja nachher aufrufen, das Programm WordCount mit Buch 1, Leerzeichen Buch 2, Leerzeichen Buch 3. Und für jedes von diesen Kommandozeilenargumenten, Buch 1, Buch 2, Buch 3, erzeugen wir eine neue Nachrichtenwarteschlange und packen diese Nachrichtenwarteschlange auf die Liste unserer bekannten Nachrichtenwarteschlangen und erzeugen einen neuen Rektor. Der Rektor ist nachher das Ding, was nebenläufig laufen wird. Der Rektor bekommt beim Start einen Dateinamen mitgegeben und eine Nachrichtenwarteschlange. Und das ist alles, was er sieht. Der erbt aus seiner Umgebung heraus nichts. Und dann seht ihr hier dieses magische Schlüsselwort Do, unser Funktionspointer. Ab hier sind wir gedanklich in dem nebenläufigen Abschnitt drin. Dieser nebenläufige Abschnitt sieht jetzt nur das, was ich gerade gelb markiert habe. Der bekommt einen Dateinamen mit und eine Nachrichtenwarteschlange. Was der für sich macht, der nebenläufige Teil, ist, er erstellt auch wieder zum Wörterzählen einen Hash. Da wird nachher das Wort enthalten, das Wort Buch kam 3-mal vor, das Wort Schlange kam 7-mal vor. Wird eine Datei aufmachen, dort Wörter raussplitten anhand des Leerzeichens. Ist kein Leerzeichen. Und anschließend in diesem Hash, den er hat, für das Wort, das er gesplittet hat, die Anzahl nach oben zählen. Am Ende von diesem Wortzählvorgang hat er einen Hash und den packt er auf die Nachrichtenwarteschlange drauf. Also in der Nebenläufigkeit werden wir einfach nur Datei aufmachen, Wörter teilen, Wörter zählen, auf die Nachrichtenwarteschlange draufpacken. Wir verlassen die Nebenläufigkeit und gehen gedanklich wieder ins Hauptprogramm. Dort haben wir eine Liste von Nachrichtenwarteschlangen, wo jetzt hoffentlich irgendwann mal, wenn die Nebenläufigkeit fertig ist, unsere Ergebnisse drauf liegen. Die holen wir dann nacheinander raus. Und zwar mit dem Schlüsselwort Receive kann ich eine Nachricht aus der Nachrichtenwarteschlange entnehmen. Dort erwarte ich, dass da ein Hash drin liegt. Ein Hash, Buch 3-mal, Schlange 7-mal. Und ich habe relativ viele Nachrichtenwarteschlangen für jede aus der Nebenläufigkeit ein. Ich mache die alle nacheinander auf und aggregiere die gemeinsam zu einem gemeinsamen Pool und den kann ich nachher ausgeben. Also führen wir das ganz konkret mal vor. Ich habe ihm als Beispiel ein C-Programm mitgegeben und gesagt, darin soll er bitte die Wörter zählen. Und dann kriegen wir als Ausgabe, Leerstring kam 19 Mal vor, das Wort Include kam einmal, Marv kam auch einmal, N kam 6 Mal, ihr könnt es euch vorstellen. Wenn ich da jetzt weitere Dateinamen dazu packe, der ist vielleicht schlecht. Dann werden die auch alle geöffnet. Aber jeder Dateiname erzeugt einen eigenen Rektor, wird einzeln aufgemacht und gezählt. Und jetzt kommt der große, wichtige Unterschied zu Threads. Ein Thread braucht einen Stack, ein Rektor braucht das nicht. Der liegt irgendwo bei 4 bis 8 Kilobyte, was er braucht. Das heißt, wir denken jetzt Lebendürfigkeit anders. Ich kann mehrere 10.000 Stück davon starten und es kostet mich nichts. Und das ist auch nur ein Hinweis an die Runtime, dass etwas nebenläufig ausgeführt werden darf. Nur weil ich ihm 10.000 Dateinamen mitgebe, heißt das nicht, dass 10.000 Dinge gleichzeitig gestartet werden, sondern abhängig von der CPU-Zahl lohnt es sich vielleicht, 16 Dinge gleichzeitig zu starten oder 64. Die werden abgearbeitet und wenn einer von diesen Rektoren stecken bleibt, weil er Disk.io macht, der langsam ist, weil er Netzwerk.io macht, der langsam ist, weil er gerade sein Result, weil er gerade von der Nachrichtenwarteschlange lesen will, wird er schlafen gelegt und die Runtime schedult den nächsten. Der Unterschied zwischen Rektor und Thread ist, Rektor hat den leeren Scope und kommuniziert über Nachrichtenwarteschlangen und er hat keinen Stack. Das heißt, ich kann mehrere 10.000 Stück davon haben. Eine typische Art und Weise, wie ihr euch einen Rektor vorstellen würdet, wäre, ihr habt irgendwie ein CI/CD-System, das hat im ersten Schritt einen Syntax-Check und einen Linter. Die können beide gleichzeitig ablaufen. Euch ist eigentlich egal, in welcher Reihenfolge die ablaufen. Und wenn der Syntax-Check und Linter fertig sind, dann kann man irgendwie mal einen Unit-Test starten. Davon könnt ihr Dutzend bis Hunderte haben. Die kann man auch zeitgleich starten. Wenn das Ding irgendwann mal fertig ist, alle davon fertig sind, könnt ihr dann den Acceptance-Test starten. Vielleicht habt ihr 3 Betriebssysteme, vielleicht habt ihr 50, für die ihr es machen müsst. Das ist so ein klassischer Anwendungsfall für ein Rector-Pattern. Euch ist egal, in welcher Reihenfolge es passiert. Hauptsache, durch Parallelisierung wird es in Summe schneller. Wir haben vorhin die Ruby-Implementierung schon mal angeschnitten. Es gibt verschiedene Interpreter und verschiedene Bibliotheken, die uns helfen sollen, Nebenläufigkeit sinnvoll nutzbar zu machen. Das eine ist, wir haben RVM-List. Der RVM ist der Ruby-Versionsmanager. Der hilft mir, mehrere Rubys gleichzeitig zu betrachten. Und er hat darin Zeile 1 die MRI-Rubys. Der Schöpfer der Sprache heißt Hirokiro Matsumoto, Spitzenname Mats. Und deswegen heißt der Originalimplementierung auch MRI, Matses Ruby-Interpreter. Gibt es mittlerweile in Version 4. Dann gibt es JRuby. Es ist Ruby auf einer Java Virtual Machine. Rubinius war der Versuch, wie man denn die Ruby-Syntax erweitern könnte. Rubinius ist schon eine ganze Weile lang tot. Trüffel-Ruby ist auf der Oracle Kral VM mit einigen experimentellen Features ausgestattet. Kommen wir nachher nochmal drauf. Opal. Was Opal oder Topaz? Einer von diesen beiden Diamanten war der Transpiler von Ruby nach JavaScript. MRuby. Mats hat die Sprache ursprünglich geschaffen und hatte dann, ich weiß nicht warum, einen zweiten Ruby-Interpreter angefangen, den er gemeinsam mit Claude, dem statistischen Sprachmodell, gemeinsam schreibt. MRuby hat die Eigenschaft, dass man es aus C heraus aufrufen kann und auch in verschiedenen Programmen embedden kann. Und MRuby hat zum Beispiel keine Standard-Library. Ich habe es persönlich als Matzes Unterhaltungsprojekt wahrgenommen, das er in seiner Freizeit macht. Die Ruby Enterprise Edition wurde zuletzt 2012 aktualisiert. Maglev ist die Bezahlvariante von VMware. Habe ich nicht ausprobiert. MacRuby betrifft mich nicht, kann ich nicht ausprobieren. IronRuby habe ich vergessen. Darüber hinaus gibt es noch mehrere Ruby-Interpreter. Zum Beispiel gibt es einen, der in Rust geschrieben ist mit dem Stichwort Artichoke. Artichoke ist nicht besonders weit, der kann noch nicht mal die Standard-Lib. Dann gibt es zum Beispiel GoRuby. GoRuby ist noch viel früher gestorben als Artichoke. Die relevanten Ruby-Interpreter aus dieser Liste sind der Trüffel-Ruby, der JRuby und der MRI. Ihr habt also einen ganzen Zoo an Ruby-Interpretern. Die habe ich mal in ihren Features und ihrer Performance angeschaut. Wir hatten vorhin schon mal in Crunch angeschnitten, dass sich MRI und JavaRuby anders verhalten, was Nebenläufigkeit angeht. Da hatten wir gehabt, dass wir das Programm starten können ohne Parameter. Sachen werden in Serie ausgeführt mit dem Parameter Thread. Sachen werden in Threads gestartet oder mit dem Parameter Rector. Sachen werden in Rectoren gestartet. Rector hat eine Miller gehabt. Ihr habt jetzt eine Vorstellung von, was es ist. Wenn ihr das Ganze mal durch die Interpreter hindurch ausprobiert, vmlist, rvm, werdet ihr feststellen, dass die unterschiedlich schnell sind und unterschiedliche Features haben. Crunch RB. Es gilt die generelle Regel, traue kein Benchmark, den du nicht selbst gefälscht hast. Ich habe für die Software, die ich benutze, die Annahme darüber, dass sie ganz viel CPU-bound arbeitet und Disk.io und Netzwerk.io gar nicht mein Flaschenhals ist. Deswegen habe ich mich konkret in dieser Aufgabe auf die CPU-Last gestürzt. Wenn ihr das Ganze mal durch den Trüffel-Ruby durchlaufen lasst, ich bin mir bei Trüffel überhaupt nicht sicher, was da der Stand ist, weil es mir zu nah an Oracle ist. Als ich das Ding das erste Mal evaluiert habe, habe ich mir gedacht, komische Oracle-Lizenz, schaust dir nicht an. Beim zweiten Mal Vortrag-Probesprechen kam raus, ne, vielleicht sollst du doch mal. Und Trüffel-Ruby war so absurd schnell, dass ich das Ergebnis für unglaubwürdig hielt. Also habe ich es nochmal in C implementiert, um zu wissen, wie schnell das Programm eigentlich laufen kann. Und dann habe ich es nochmal in C implementiert mit Threads. Nein, Moment bitte, Tastaturbedienung auf dem Speakerpult ist schwerer als erwartet. Den hätte ich gern nicht. Wie weit sind wir aktuell im Vortrag drin? So sieht es in C aus, wenn man das mit POSIX-Threads implementiert. POSIX-Threads API hier aufgerufen. Das C-Programm braucht dafür 80 Millisekunden. Und grob gesagt ist Trüffel-Ruby Faktor 7 mal so langsam wie das C-Programm. Was ziemlich beeindruckend ist, wir starten eine Java Virtual Machine mit der High-Level-Sprache Ruby, führen das aus und sind nur Faktor 7 langsamer als C. Im Vergleich dazu, der MRI ist Faktor 150 langsamer. Ich habe eine Tabelle gemacht. Räumen wir hier mal auf. Überspringen. Machen wir die Tabelle weiter. Vergleich der verschiedenen Ruby-Interpreter. Trüffel-Ruby ist beeindruckend schnell, dass ich sagen würde, die Oracle-Lizenz lohnt sich nochmal anzuschauen, ob man da von Oracle wegkommt oder ob man dran gebunden ist, weil es einfach so beeindruckend schnell ist. Das Java-Ruby ist auch beeindruckend schnell und beeindruckend ineffizient. Wenn man beliebig viele CPU-Cores draufwerfen kann, kriegt man das geil schnell hin. Und MRI ist performancemäßig auch mit Just-in-Time-Compiler abgeschlagen. Dieses Java-Ruby hat so ein paar Macken, und zwar namentlich Java. Ich zeige euch das mal an einem sehr praktischen Beispiel. Das ist das gute alte Java Swing. Ihr kennt nur dieses GUI-Framework. Das kann man aus Ruby heraus sehr einfach aufrufen. Ein Require Java und dann kann man in die Java-Bibliotheken einfach reingreifen. Die Software, um die es ursprünglich ging, macht davon nämlich sehr, sehr viel Gebrauch. Läuft aber auf der Java Virtual Machine. Und die Java Virtual Machine hat so ein paar kleine Bugs. Einen davon mag ich euch vorführen. Wir allokieren Speicher. Und zwar viel. Wir werden in Zeile 12 jede Runde den allokierten Speicher, den wir haben, verdoppeln. Was erwartet ihr, warum ich diese Demo mitgebracht habe? Das erste ist, wir starten es auf Matzes Ruby Interpreter. Ihr seht hier, wie viel Speicher allokiert. Wir sind aktuell bei 11% Memory von 60 GB. 20%. Jetzt haben wir irgendwas um die 20%, das heißt, jeweils irgendwas um die 12 GB, weil da hier noch viel, viel mehr und Software geht weiter. Ich würde es ganz gern abbrechen. Wir haben jetzt irgendwas 46% Memory allokiert von 60 GB, also grob 30 GB Memory gezogen. Mir ist das Teil in der Demo-Vorbereitung out of memory gegangen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Das wollen wir unbedingt vermeiden. RVM List. RVM Duo. Wir starten JRuby mit Java Memory Limits. Korrekter Aufruf vom RVM. Name des Ruby-Interpreters. Binary, das ich ausführen möchte. Was habe ich jetzt falsch getippt? Das Du ist falsch vorne dran. Wie kennt ihr denn Java in Produktion? Ich habe relativ lange Java debuggt. Und es hat sehr viele Remote-Debugging-Schnittstellen, die machen es ganz angenehm. Und dann taucht man einmal tief in die Java-Welt raus und taucht dort mit einem aufgerissenen Augen wieder auf. Java hat das Problem, die aktuelle Implementierung kann nicht mehr als 8 GB am Stück Speicher allokieren. Ich bin ganz froh, dass sie es angehoben haben. Früher waren es mal 16 GB pro Java Virtual Machine und 4 GB pro Einzelallokation. Das ist ein Problem, wenn deine Software irgendwann mehr braucht. Java hat auch so unangenehme Probleme wie: Man kann Kind-Prozesse spawnen, aber nur bis 32 Stück, mehr geht nicht. Und wir hatten ja am Anfang das Konzept durchdacht, dass man durch Parallelisierung mit mehr Prozessen mehr Performance holen könnte. Das ist in Java nicht ganz so einfach. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine Maschine mit 100 CPU-Kernen, die sind mit Java wirklich schwer auszulasten. Ja, only the sky is the limit. Mit Java leider nicht. Es gibt noch so ein Anti-Java-Feature, nennt sich Reserved Code Cache, der ist hart reingebaut in die Java Virtual Machine, 2 GB. Da das Stück Software, um das es geht, selbstständig Code generiert und den cached, ist es das Problem, dass die 2 GB zu klein sind und ständig Sachen aus dem Cache raus verdrängt werden, die drin sein sollten. Wie viel Gesamtzeit haben wir noch? 5 für den Vortrag und dann Sekunde A? Bei den Bibliotheken habe ich euch bereits parallel gezeigt, dass was Arrays schneiden konnte und Kindprozesse starten. Es gibt noch eine Library namens Concurrent, die sorgt dafür, dass man Datenstrukturen, die man häufig braucht, sinnvoll verfügbar macht. Ich habe mir gedacht, ah, Concurrent ist geil, wie habt ihr das gebaut? Gebt mal her, lass mir mal lesen. Steig in den Quellcode ein. Da gibt es eine Stelle, wie der Hash gebaut wird. Diese Datenstruktur, das Key-Value-Paar. Und dann macht er ganz klar, wenn er auf MRI-Ruby ist, und dann kommt eine Reihe von Kommentaren und Bugs, die verlinkt sind. Auf einem MRI-Ruby kann man nicht thread-safe laufen. Geht nicht. Und weiter unten dran kommt dann der Java-Code, der zeigt, wie man es für Java macht. 5 Minuten. Also, die praktische Anwendung wäre jetzt, wir haben ein Configuration-Management-System. Ich beschreibe ihm, ich will diese Datei kopiert haben, ich will diesen Dienst neu gestartet haben. Vielleicht ein bisschen komplizierter. Wir bauen die Datei aus einem Template raus. Vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Wir nehmen eine Asset-Datenbank, die enthält unsere Daten wie IP-Adressen und MAC-Adressen, stopfen die ins Template rein, bauen das Template, rollen es auf der Maschine aus. Die aktuelle Server-Software ist geschrieben in JRuby. Und der Paketierungsprozess davon ist die Hölle, weil wir anfangen mit einer Certificate Authority, die ist geschrieben in Clojure. Dieses Clojure kompilieren wir in eine Java-Library, ein Java-Archive. Das laden wir hoch auf clojures.org. Heute gibt es Systemd. Damals gab es das nicht, deswegen wurde Systemd in Java geschrieben. Software heißt TrapperKeeper. Die kann mehrere Java-Dienste hochfahren und gucken, dass die hochgefahren sind, bevor es Sachen per URL weiterreicht. Vereinfacht gesagt, Systemd-Implementierung. Aus mehreren Java-Archives und den TrapperKeeper rufen wir den Paketmanager auf namens Leiningen. Der baut uns ein sogenanntes Überjar, ein Java-File, wo alles drin ist. Da kann man jedes einzelne Stück draus starten. Theoretisch sind wir jetzt auslieferungsfähig. Das Problem an der Stelle ist, dass wir es jetzt für verschiedene Betriebssysteme brauchen. Also paketieren wir das jetzt nochmal für Red Hat mit den Startup-Skripten. Wir paketieren es für Debian, wir paketieren es für Ubuntu. Der nachgelagerte Paketierungsprozess von diesem einzelnen Jar macht nun mal Schmerzen. Also, die Software ist aktuell in Java Ruby geschrieben. Böse Münder sagen, weil man kompilierte Software besser verkaufen kann. Ich sage, ja, stimmt, aber dieses Java Ruby ist auch beeindruckend performant. Und es kann echte Threads, die wirklich die Performance holen. Wenn man also davon wegkommen möchte, muss man ein paar Sachen tun. Das eine ist, die Certificate Authority in Clojure müsste man neu schreiben. Wenn man sie in Ruby selbst schreiben würde, würde einem die Zertifizierung auf die Palme springen und sagen, bist du das Wahnsinn, du kannst doch nicht selbst eine CA ausrollen. Wenn man sie in irgendwelchen anderen Programmiersprachen nimmt, wie zum Beispiel aus C, geht man wieder über die Foreign Function Interfaces von Ruby für C, die machen keinen Spaß. Es ist nicht so offensichtlich, wie man davon wegkommt, aber verschiedene Leute, einer habe ich, der sagt, dieses Clojure ist uncool, ich kann es im Zweifelsfall nicht debuggen. Und wenn sich ein Kunde beschwert und sagt, wir müssen den Bug da ganz dringend rauskriegen, ist sicherheitskritisch, kann ich nichts machen. Ich habe einen Kollegen, der sagt, dieser Paketierungsprozess ist der absolute Schmerz, kriegt man nicht irgendwie das Java Ruby da raus und ein MRE Ruby rein. Ja, aber ihr habt gerade gelernt, MRI hat so ein paar Probleme für Nebenläufigkeit. Wenn man das machen wollen würde, wären das einzelne Prozesse. Man bräuchte eine einzelne CA und einen einzelnen Datenbankprozess und dann mehrere Kompilierprozesse, die dieses Templating zum Beispiel machen. Und damit die alle von einem Cache profitieren könnten, müsste man dann noch einen Proxy davor packen, der sich um Sticky Sessions kümmert. Und das ist die Architektur, wie man in modern auf eine MRI-Performance holen könnte. Mein Fazit ist, es würde gehen, abhängig davon, wer das implementiert, schnell oder langsam. Ich sehe den krassen Mehrwert nicht. Auch wenn ich die Schmerzpunkte verstehe, die wir in dieser bunten Mischung aus Programmiersprachen auf der Java Virtual Machine haben. Möchtet ihr Fragen stellen?
Danke auf jeden Fall schon mal für den Talk und dann nochmal einen Applaus aus der Runde. Wie schon gesagt, gibt es Fragen. Wir haben ein Mikrofon, also.
Dann frag doch nach dem Foreign Function Interface für C.
Sonst würde ich jetzt einfach eine Frage stellen. Wie lang hat es gedauert von Front to Back, bis du in dieses ganze Paketierungsding reinkommst? Wie viel Zeit hat das gefressen?
3 Wochen. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, wie viel ich es verstehe. Denn wir haben aktuell auf Windows Probleme, C-Code durchzukompilieren, den wir für Ruby brauchen. Ihr habt ja nur das Server-Build-System gesehen. Wisst ihr, wie das Client-Build-System aussieht? Dieses Client-Build-System muss laufen auf Windows, auf macOS, auf Fedora x86, Fedora ARM HF. Und wir paketieren mehrere Stücke Software. Das heißt, Wir liefern ein Ruby-Skript aus, den Ruby-Interpreter dazu. Dann noch eine libopen-ssl, weil alles, was in OpenSSL findest, teilweise veraltet ist. Praktischerweise noch ein Curl dazu, weil die kann man noch als billig mitnehmen. Und dieses Build-System dient halt dazu, das für die ganzen Betriebssysteme zu abstrahieren. Dieses Build-System ist in Ruby geschrieben. Und es ruft Ruby-interne Sachen auf, wie Ruby-make-make-File, um den Kompilierprozess zu starten. Es ist eine inhärente Komplexität und sie ist diesem Problem leider angemessen.
Ich sehe keine Fragen mehr, dann nochmal einen Applaus und danke für den Vortrag. Und